Die Wiederkunft Jesu. Ein schönes Thema, oder? Aber auch ein ernstes Thema. Warum? Satan hasst Gott. Und Satan hasst alle Menschen, besonders aber die, die auf Gottes Seite stehen. Und er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. In Offenbarung 12, Vers 12 lesen wir, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Was wird er also tun, damit möglichst keiner, möglichst wenig Menschen zu Gott finden? Er wird Menschen verführen. Und wie macht er das? Das schlagen wir mal gemeinsam auf in Markus 13. Markus 13 und dort ab Vers 22. Markus 13 und dort Vers 22. Und dort lesen wir, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die Verführungskünste, die Zeichen und Wunder werden so gewaltig sein, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden könnten. Und Jesus verstärkt diese Warnung in Vers 23. Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Satan wird am Ende der Zeit sein Meisterstück der Verführung abliefern, indem er als falscher Christus wiederkommt. Und wir als Siebentagsadventisten haben eine Botschaft. Steckt ja schon in unserem Namen drin, Adventist. Wir haben eine Botschaft für alle, die glauben, dass Jesus wiederkommt. Aber zu dieser Botschaft gehört auch, wie kommt Jesus wieder? Als Jesus zum ersten Mal auf diese Erde kam, in Bethlehem geboren wurde, gab es wenig Verständnis von der Art und Weise im Volk, wie das geschehen würde. Kaum einer hat die Ankunft des Messias erwartet. Das Volk Gottes, das Volk Israel zu dem Zeitpunkt, war nicht auf die Ankunft seines Messias vorbereitet. De facto wird uns nur berichtet von ein paar Hirten, die auf den Messias gewartet haben. Auf die Prophetin Hulda wird uns hingewiesen später und auf Simeon, der Jesus im Tempel dann auf den Arm nehmen durfte. Und das war schon aus dem Volk Gottes. Und dann gab es noch ein paar Weisen aus dem Morgenland, Heiden. Heiden waren besser darauf vorbereitet auf die Ankunft Jesu zum ersten Mal als die meisten im Volk Gottes. Warum war das so? Die Antwort ist einfach. Es gab kein korrektes Verständnis der Prophezeiung zu Jesu Geburt. Als Jesus das erste Mal hier auf die Welt kam, ist er nicht mit großer Macht und Herrlichkeit gekommen, wie als großer König gekommen, wie die meisten im Volk Gottes es erwartet haben, sondern unscheinbar, als Opferlamm, ganz ruhig und still in einem Stall geboren, ohne großes Aufsehen. Und Satan hat es geschafft, Prophezeiungen, die zur ersten Ankunft von Jesus kommen und Prophezeiungen, die auf seine Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit hindeuten, zu vermischen und auf diese Art und Weise ein falsches Verständnis für den allergrößten Teil des Volkes Gottes zu führen. Und meine Frage ist, würde das wieder machen? Wird er es wieder versuchen, durch Vermischung von Prophezeiungen aus der Bibel, welche, die nicht auf die Wiederkunft passen, sondern vielleicht eher auf die erste Ankunft passen, wieder zu vermischen, um ein falsches Verständnis von Jesu Wiederkunft bei den Christen, bei allen Christen, auch bei Siebenten-Tags-Adventisten zu erzeugen, damit Siebenten-Tags-Adventisten verführt werden können durch seine nachgeahmte Wiederkunft. Tatsächlich ist es so, viele Christen verstehen nicht, wie Jesus wiederkommt. Und wir wollen heute ein paar dieser Prophezeiungen mal betrachten und schauen, wie sich das von allgemeinen Lehren, die heute in der Christenheit, und solche Irrlehren drücken immer mehr in unsere Adventgemeinde hinein, sich davon unterscheiden. Und wir lesen als erstes mal 2. Korinther 11. 2. Korinther 11, und dort lesen wir mal ab Vers 13. 2. Korinther 11, Vers 13, dort lesen wir: Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Die Warnungen vor Irrlehren, vor falschen Propheten, ist praktisch im ganzen Neuen Testament in fast jedem Brief von Paulus und auch in den anderen Briefen von Johannes, von Petrus, ja sogar von dem kleinen Judasbrief, allgegenwärtig. Immer finden wir diese Warnungen. Der einzige Brief, der mir jetzt spontan einfällt, in dem sie nicht zu finden ist, ist der Brief Philemon im Neuen Testament. Alle anderen haben Warnungen in irgendeiner Form vor falschen Lehren oder vor falschen Propheten. Vers 14. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Hier haben wir die direkte Warnung von Paulus an das Volk des Herrn. Der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Warum darf Satan das, sich als Engel des Lichts verkleiden? Könnte das Gott nicht einfach verhindern? Wir warten, bis ihr euch gesetzt habt. Genau. Warum darf Satan sich als Engel des Lichts verkleiden? Warum hat er Gottes Erlaubnis dazu? Jesus kam als Mensch auf diese Erde, nicht nur, um als Opferlamm zu sterben, sondern auch, um der Welt die Wahrheit aufzuzeigen. Nicht nur, dass das Wort einfach nur da ist, sondern auch, dass man getreu dieses Wortes leben kann, als Mensch auf dieser Erde. Und Satan möchte auch in irgendeiner Form als Person kommen, um seine Version zu verkündigen. Und Gott ist nicht nur barmherzig, Gott ist gerecht. Und genau deswegen wird Gott das Satan erlauben. Aber er hat uns auch aus Barmherzigkeit davor gewarnt. Deutlich. Die Hauptinformationsquellen in den Evangelien zur Wiederkunft Jesu sind Matthäus 24, Markus 13, Lukas 17 und Lukas 21. Wir werden manches davon lesen, nicht alles. Das sind so die zentralen Kapitel. Wenn man die gelesen hat, hat man sehr, sehr viel zum Thema Wiederkunft. Oder kann man sehr viel zum Thema Wiederkunft erkennen. Wir gehen mal in Matthäus 24 trotzdem hinein und lesen dort ab Vers 3. Ab Vers 3. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen auf dem Ölberg. Sie schauen auf Jerusalem Und Jesus prophezeit die Zerstörung des Tempels. Und die Jünger assoziieren, wenn der Tempel zerstört wird, das muss auch das Ende der Welt sein. Und so gibt Jesus Antworten auf Fragen der Jünger, die auf beide Zeiten passen, sowohl auf die Zeit zur Zerstörung des Tempels wie auch zum Ende der Zeit. Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm hin und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Was ist die allererste und die wichtigste Antwort, die Jesus ihnen gibt? Habt Acht, dass euch niemand verführt. Das ist noch gar nicht wirklich die Antwort auf die Frage. Aber die Antwort ist so wichtig, dass Jesus sie als allererstes sagt, mit aller Deutlichkeit. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Eine der mächtigsten und größten Zivilisationen in der westlichen Hemisphäre im Mittelalter war das Volk der Azteken. Die Azteken hatten einen hochentwickelten Kalender, hatten gewaltige Gebäude und ein durchdachtes politisches System. Aber sie hatten auch einen gefiederten heidnischen Gott. Und der hieß Quetzalcoatl. Kann man aussprechen. Und in ihrer Religion gab es eine Prophezeiung, dass nämlich dieser Gott wiederkommen würde. Die Kennzeichen waren weiße Haut, Bart und er soll aus dem Osten kommen über das Meer mit den Wolken, um das Volk zu erlösen. 1519 kamen Schiffe mit weißen Segeln aus dem Osten. Weiße Conquistadores, geführt von einem Mann namens Hernando Cortés. Und einige Indianer an der Küste erzählten diesem Eroberer von dieser Prophezeiung. Denn sie dachten, der erfüllt sie jetzt. Sie haben diese weißen Segel, die diese Schiffe haben, als Wolken interpretiert. Und wie hat Cortés geantwortet? Quetzalcoatl? Ja, das bin ich. Nenn mich Quetzalcoatl. Und er kam quasi widerstandslos bis in die Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlan, das heutige Mexico City oder Mexiko Stadt, praktisch ohne Widerstand. Und der damalige König Montezuma II. Empfängt ihn in Ehren und zeigt ihm alle seine Schätze, sein ganzes Gold. Dann nimmt Hernando Cortés diesen Montezuma gefangen und erst dann gab es Widerstand der Azteken gegen diese spanischen Eroberer. Die waren aber zu dem Zeitpunkt schon in der Stadt drin. Naja, sie konnten die Spanier zunächst nochmal aus der Stadt vertreiben, aber schlussendlich eroberte Cortés die Azteken, nahm alle ihre Schätze weg, viele starben, viele der Indianer starben, und die das überlebt haben, wurden entweder gefangen genommen und versklavt. Warum erzähle ich diese Geschichte? Der Grund ist, dass die Prophezeiungen, diese heidnischen Prophezeiungen, nennen wir es ruhig, diese satanischen Prophezeiungen, einige Eigenschaften haben. Erstens, es sind nur wenige gewesen. Zweitens, sie sind vage. Und drittens, sie sind mehrdeutig. Und aus diesen Gründen kann diese Prophezeiung praktisch jeder erfüllen. Ob es jetzt Cortés war oder irgendein anderer Eroberer, wäre völlig egal gewesen. Die Prophezeiungen zur Wiederkunft Jesu sind nicht vage. Es sind nicht wenige. Und sie sind nicht mehrdeutig. Wenn wir sie aber nicht studieren und nicht kennen, dann sind sie doch für uns persönlich doch vage, doch nur wenige und doch mehrdeutig. Und dann stehen wir in der Gefahr, jemandem hinterherzurennen, der gar nicht Jesus ist. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen hineinknien. Jesus kommt wieder und sein Volk wird entrückt. Sein Volk trifft ihren Herrn in der Luft. Aber das geschieht nicht im Geheimen. Solche Lehren von einer geheimen Entrückung sind in der Christenheit weit verbreitet, aber sie sind unbiblisch. Schauen wir nochmal in den 2. Korinther-Text, 2. Korinther 11, Vers 14 nochmal. Der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Jetzt habe ich vergessen, das griechische Wort für verkleidet mir zu notieren. Ich kann euch aber sagen, es heißt außer verkleiden, heißt es im Deutschen, kann es auch übersetzt werden mit umgestalten, umformen, sich verwandeln, nachahmen oder verstellen. Kann sich Satan verkleiden, umgestalten, verwandeln? Ja, und er tut es. Und sein Meisterstück wird sein, er verkleidet sich als Christus, um die ganze Welt zu verführen. Er wird die Bibel zitieren. Kann er Wunder wirken? Wenn wir uns an die Plagen in Ägypten erinnern, manche dieser Plagen konnten die ägyptischen Zauberer nachmachen. Satan kann täuschen und Wunder wirken. Und deswegen müssen wir wissen, wie Jesus wiederkommt, damit wir nicht verführt werden. Danke. Jesus kommt so wieder, wie er die Erde verließ. Wir lesen das in Apostelgeschichte 1. Dort ab Vers 9 schlagen wir gemeinsam auf. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Apostelgeschichte 1, ab Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Wer war das? Waren Engel. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. War Jesus sichtbar, als er in den Himmel aufgefahren ist? Wird er wieder sichtbar sein, wenn er wiederkommt? Er ging mit einer Wolke. Wie wird er wiederkommen? In den Wolken. Offenbarung 1, Vers 7 macht es nochmal deutlich. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Heutzutage kein Problem, dass jedes Auge ihn sehen kann, oder? Wir haben Internet, wir haben Fernsehen, wir haben Smartphones. Wenn die Wiederkunft oder wenn irgendeine dieser eine Mega-Veranstaltung, nenne ich es jetzt mal, stattfindet, kann die in die ganze Welt zur gleichen Zeit übertragen werden, dann wird doch jeder ein solches Ereignis parallel sehen können. Ist das damit gemeint? Oder wollen wir das Wort Gottes so nehmen, wie es ist, dass jedes Auge ihn sehen wird, unabhängig von Smartphones und Internet? Vorsicht, da hier könnte eine Verführung bei einer Missinterpretation dieses Textes verbreitet werden. Also Jesus kommt so wieder, dass ihn jeder mit seinen eigenen Augen ohne technische Hilfe sehen kann. Wichtiges Detail, dass Satan nicht nachmachen kann. Satan wird eher dann die technischen Hilfsmittel benutzen, damit jeder ihn sehen kann. Jesus wird also real wiederkommen, physisch, hörbar, sichtbar. Wird er bei seiner Wiederkunft hörbar sein? Jeremia 25. Jeremia 25, dort ab Vers 30. Jeremia 25, Abvers 30. Und du sollst ihnen all diese Worte weissagen und zu ihnen sagen: Der Herr wird von der Höhe herabbrüllen und seine Stimme erschallen lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird laut brüllen über seine Weide hin, ein Lied wie die Keltertreter wird er anstimmen über alle Bewohner der Erde. Es dringt ein Lärm bis an die Enden der Erde, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Heidenvölkern, er hält Gericht mit allem Fleisch, die Gottlosen übergibt er dem Schwert, spricht der Herr. Jesus wird bei seiner Wiederkunft nicht nur sichtbar sein, er wird auch von jedem Einzelnen hörbar sein. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bestätigt es noch. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Mit der Bibel kann man also eine geheime Entrückung, wie sie in vielen christlichen Denominationen gelehrt wird, nicht bestätigen. Im Gegenteil. Er kommt sichtbar und er kommt hörbar. Für jeden einzelnen Menschen hier. Ohne technische Hilfsmittel. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Jesus kam ruhig, unmerklich beim ersten Mal als Lamm. Aber wenn er wiederkommt, beim zweiten Mal, da kommt er laut, als König. Und jedes Auge wird ihn sehen. Lass uns noch mal ein paar Details dazu anschauen. Gehen wir noch mal zurück in Matthäus 24. Matthäus 24 und dort ab Vers 27. Matthäus 24 und dort ab Vers 27. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Habt ihr je in eurem Leben einen Blitz gesehen? Sieht man den? Und wenn es Nacht ist, sieht man den auch, wenn man die Augen zumacht? Können das die Kinder bestätigen? Sieht man den Blitz, wenn man die Augen zumacht in der Nacht? Man kann einen Blitz in der Nacht kann man nicht verfehlen, selbst wenn man die eigenen Augen zumacht. Und normalerweise kommt ein Blitz von oben nach unten. Hier steht was von Osten bis zum Westen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Gelegenheit hatte, ein Gewitter in den Bergen mitzuerleben. Wenn der Blitz nicht nur so nach unten geht, sondern wirklich in die Breite. So ein Blitz so von oben nach unten ist hell. In die Breite ist erstmal so richtig hell. Ich selbst hatte die Gelegenheit mal, als ich in Freiburg noch war, als das Gewitter tief hing und ins Höllental reinging und nicht über den Schwarzwald rüberkam. Das Gewitter war lang und das Gewitter war hell. Das waren richtig helle Blitze. Das ist das, wie die Bibel die Wiederkunft Jesu beschreibt. Das kann man nicht verpassen. Und zu biblischen Zeiten war tatsächlich der Blitz auch das hellste Licht, das überhaupt bekannt war. Und tatsächlich in der Nacht. Und wann kommt Jesus wieder? In der dunkelsten Stunde. Und dann wird das Zeichen, wir springen weiter zu Vers 30, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Kommt Jesus alleine wieder? Nein. Er kommt mit allen Engeln. Im nächsten Kapitel Matthäus 25, Vers 31 wird es nochmal deutlicher gesagt von Jesus. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm. Also die Wiederkunft Jesu ist sichtbar, sie ist hörbar. Man kann sie nicht verpassen. Und er kommt nicht alleine, sondern mit allen Engeln. Noch etwas, was wichtig ist, was wir verstehen müssen, damit wir nicht verführt werden können, ist ein Detail, das wir unter anderem im Johannesevangelium Kapitel 14 finden. Johannes 14, dort lesen wir einfach mal ab Vers 1. Und dort spricht Jesus zu seinen Jüngern und somit auch zu uns. Und er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, ihr kennt den Weg. Wohin geht denn der Weg? Nach oben. Nach oben in den Himmel. Also wenn Jesus wiederkommt, geht es auf der Erde nicht normal weiter wie bisher. Sondern, und das haben wir auch schon gelesen, in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Vers 17, und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wenn also irgendein großes Ereignis stattfindet, und Menschen gehen nicht sichtbar in die Luft, dann ist es nicht die Wiederkunft Christi, sondern irgendeine Großveranstaltung, die Satan nutzen möchte, um Menschen zu verführen. Und die Bibel spricht noch von so viel mehr, von Schreien, von Rufen, von Trompeten, von Erdbeben, von Hagel, davon, dass Inseln verschwinden. Wir überspringen einfach diese Verse, denn wir haben keine Zeit dafür. Aber ihr kennt sie, hoffentlich. Wenn nicht, selbst nachlesen. Offenbarung. Vieles ist es davon in Offenbarung zu finden. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Ein weiteres Detail. Also es ist nicht nur, dass diese Wiederkunft von jedem sichtbar ist, sondern da passiert auch etwas Soziales. Etwas, was mit dem Volk Gottes zu tun hat, was vorher in dieser Form, in dieser gewaltigen Form, noch nie passiert ist. 1. Korinther 15, Vers 22, dort schreibt Paulus, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Das heißt, was findet dann statt, wenn Jesus wiederkommt? Es findet ein Gericht statt. Denn nicht alle Menschen werden ihm entgegengerückt, sondern nur solche, die dem Herrn geglaubt haben, die auf den Herrn vertraut haben, die im Herrn Jesus Christus gestorben sind. Und die Belege finden wir auch in Offenbarung 22, Vers 12. Lass uns das gemeinsam lesen. Offenbarung 22, Vers 12. Dort ist der Apostel Johannes ganz deutlich. Er schreibt im Auftrag Jesu. Und Jesus sagt an dieser Stelle, Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einen jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Es ist kein Zufall, dass in die Christenheit Irrlehren hineinkommen von einer geheimen Entrückung. Die ganz, ganz große Gefahr dabei ist, dass Menschen dahingehend verführt werden, dass nach der geheimen Entrückung noch Zeit bleibt, um sich nochmal für Jesus zu entscheiden zu können oder nicht. Fakt ist aber, wenn wir uns in diesem Leben hier nicht entschieden haben für Jesus, werden wir es nie wieder tun. Und diese Irrlehre mit dieser dramatischen Folge, dem wollen wir entgegentreten. Denn es ist eine Lüge und wird viele Menschen verführen zum Tod. Denn als Folge daraus ergibt sich, dass man sich dann nicht verändern lassen muss, sondern man kann in Sünde weiterleben und hätte dann noch eine zweite Chance. Das ist aber nicht wahr. Und dann würde Satan gewinnen. Nichts ist ferner von der Wahrheit als die Lehre von einer zweiten Chance und dass wir uns an der Sünde hier erfreuen können und dann nochmal eine Chance bekämen. Aber woher kommt diese Lehre der geheimen Entrückung? Wie versuchen das Theologen aus verschiedensten Denominationen zu zeigen? Der biblische Text, mit dem es am meisten versucht wird, steht in Lukas 17. Den schauen wir uns genauer an. Lukas 17 und dort ab Vers 34. Lukas 17 und dort ab Vers 34. Und dort sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Ist ja klar, oder? Das geht ganz geheim. Ja, einer bleibt da und einer ist plötzlich weg. Sagt es Jesus an dieser Stelle? Vers 36, zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Wird das so buchstäblich passieren oder erzählt uns Jesus hier ein Gleichnis? Ich möchte, um das noch ein Stück weit zu verdeutlichen, diese Verse auf Englisch vorlesen. I tell you, in that night there shall be two men in one bed. The one shall be taken and the other shall be left. Also zwei Männer oder Menschen. Men kann als Mann oder als Mensch übersetzt werden. Vers 35. Two women shall be grinding together. Zwei Frauen werden miteinander mahlen. The one shall be taken, the other left. Vers 36. Two men, zwei Männer oder zwei Menschen, shall be in the field, werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere zurückgelassen. Jetzt in Zeiten moderner Politik, two men in one bed ist dann nicht mehr so ganz so ganz neu. Aber meint das Jesus oder steckt da eine Symbolik dahinter? Lass uns das mal ein bisschen auseinanderpriemeln. Fangen wir mit dem Vers 35 an. Two women, zwei Frauen. Wofür steht Frau in der Bibel? Für eine Kirche, für die Gemeinde. Was steht hier also? Und was, wofür steht das Mahlen, das Arbeiten mit Korn, das Arbeiten mit dem Wort Gottes? Also was Jesus hier sagt, es gibt zwei verschiedene Kirchen. Beide arbeiten mit dem Wort Gottes. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Erinnert uns das nicht an die Offenbarung? Kapitel 12 und Kapitel 17. Zwei Männer oder zwei Menschen schlafen in einem Bett. Wofür steht Schlafen in der Bibel? Für den Tod. Wie viele Arten von Menschen sind tot, werden schlafen oder schlafen schon? Nur zwei. Nur solche, die genommen werden oder solche, die zurückgelassen werden. Was bedeutet es, auf dem Feld zu arbeiten? In biblischer Symbolik. Es ist Missionsarbeit in der Welt. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die einen machen Mission in Wahrheit, die anderen in Mission zur Verführung. Mehr Varianten gibt es im Prinzip nicht. Und die einen werden genommen, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen werden. Also dieser Text, wenn man ihn sich genau anschaut, kann auch nicht herhalten für eine Lehre der geheimen Entrückung, sondern zeichnet schon das Szenario auf, was am Ende der Weltzeit passieren wird. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Selbst wenn wir heute, ich weiß nicht, wie viele Religionen, wie viele christliche Denominationen auch immer haben, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und jeder Einzelne muss sich entscheiden, welche er nehmen möchte. Und da ein weiteres Argument für geheime Entrückung haben wir schon bei den Kindern mitbekommen. Jesus sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das ist doch dann geheim, oder? Ich habe eine Frage. Wenn ein Dieb einbricht, bekommt man das mit, wenn man zu Hause ist? Normal schon. Aber ein Dieb normalerweise ruft nicht vorher an und kündigt vorher an, wenn er einbricht, wenn er kommt. Sondern es kommt plötzlich. Aber wenn er da war, dann bekommt man das auf jeden Fall mit. Es ist dann kein Geheimnis mehr. Weil ein Dieb kommt für das, was aus seiner Sicht kostbar ist und wertvoll ist. Ein Dieb wird nach Schmuck, nach Geld suchen. Er wird ganz sicher nicht, wenn er bei euch einbricht, euren Papierkorb klauen. Wenn Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt, kommt er auch für das, was in seinen Augen kostbar ist, für sein Volk, und nimmt es von dieser Erde weg. Dieser Text, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, finden wir öfter in der Bibel. Wir schauen uns den mal im 1. Thessalonicher Kapitel 5 an. Wir schlagen gemeinsam auf 1. Thessalonicher 5. Und dort ab Vers 2. Und dort schreibt Paulus, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, hören wir das, wenn wir den Fernseher einschalten? Friede und Sicherheit, ist das nicht das bestimmte Thema der Politik jetzt auch vielleicht dann in Hamburg aktuell? Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Und jetzt kommt ein wichtiger Hinweis von Paulus an alle Christen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Für uns, für das Volk Gottes, soll Jesus eben nicht kommen, plötzlich, wie ein Dieb in der Nacht, sondern wir sollen darauf vorbereitet sein, dass wir eben nicht überrascht werden. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Als Jesus nochmal zum ersten Mal kam, war eine Mehrheit oder eine krasse Minderheit bereit für Jesu erstes Kommen? Es war eine Minderheit. Unter Christen wird eine Mehrheit oder eine Minderheit bereit sein für die Wiederkunft des Königs? Als die Weisen aus dem Morgenland kamen und den neugeborenen König der Juden gesucht haben, wo waren die denn zuerst? Sie waren zuerst bei Herodes und bei den Führern, bei den geistlichen Führern, bei den Pharisäern. Und wie haben die reagiert? Die waren erstmal überrascht über diese Nachricht. Was haben sie dann gemacht? Auf die Schnelle geguckt in der Schrift, was es denn für Prophezeiungen dazu gibt. Haben ein paar Details herausgefunden, zum Beispiel, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Und Herodes hat was gemacht? Der berühmte Kindermord in Bethlehem. Wir können sozusagen froh sein, dass die Pharisäer noch herausgefunden haben aus der Schrift schnell, dass Jesus in Bethlehem geboren werden sollte. Wenn sie das nicht herausgefunden hätten, wer weiß, was Herodes zu der Zeitpunkt noch angestellt hätte. Wer war also nicht bereit für die Ankunft des Messias? Die geistlichen Führer der damaligen Zeit. Und deswegen können wir uns auch nicht heute, auf unsere geistlichen Führer verlassen. Jeder muss die Prophezeiungen für sich selbst studieren, für sich selbst erkennen. Die Geschichte lehrt uns, und die Bibel sagt auch, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Bibel sagt eindeutig, was passiert, wenn man nicht bereit ist. Oder wir werden vielleicht wie Sklaven abgeführt werden. Wie die Azteken unter Cortés, weil sie eben auch dramatisch verführt werden. Jeder soll sein Haus auf dem Fels bauen. 1. Korinther 10, Vers 4. Wir finden es auch in den Evangelien. Jesus selbst hat es in der Bergpredigt nochmal deutlich gemacht. Jeder, der zu Jesus kommt und seine Worte hört und tut. Aber die Geschichte zeigt, typischerweise ist es nur eine kleine Minderheit, die auf der Seite der Wahrheit steht. Aber wir alle, die wir hier sitzen, wollen das verstehen, denn wir wollen ihm eines Tages in der Luft begegnen und nicht auf der Erde zurückbleiben, wenn Jesus wiederkommt. Und deswegen müssen wir wissen und verstehen, was passiert bei der Wiederkunft und was passiert unmittelbar davor, dass wir nicht verführt werden, sondern dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen bleiben und dann endgültig ins neue Kanaan gehen werden. In Hosea 4, Vers 6 klagt Gott und sagt folgenden Satz: Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will auch ich dich verwerfen. Lasst uns nicht diesen Mangel an Erkenntnis haben, schon gar nicht, wenn es um die Wiederkunft Christi geht. Jesus kommt bald wieder. Das sind gute Neuigkeiten, das sind schöne Neuigkeiten. Aber sie sind halt verbunden auch mit der Warnung, dass man nicht verführt werden soll. Denn Satan wird diese Wiederkunft, und zwangsweise muss er das vorher machen, bevor Jesus wiederkommt, wird sie nachahmen. Mit großen Zeichen und Wundern. Nochmal. Sodass, wenn möglich, auch die Auserwählten verführt werden. Wir müssen, wenn wir Auserwählte bleiben wollen, müssen wir wissen, nie kommt Jesus wieder. Und dann werden wir nicht verführt, wenn Satan die Wiederkunft nachahmt. Und dann können wir diese Botschaft auch an die Welt bringen und die Welt davor warnen. Lasst euch nicht verführen von Satan, sondern schaut in der Bibel nach, was lange schon prophezeit ist, wie Jesus wiederkommen wird. Dass ihr nicht einem falschen Messias, einem falschen Christus hinterherlauft. Amen.